Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das nicht nur in der gesellschaftlichen Debatte sehr kontrovers diskutiert wird, sondern auch zwischen uns beiden sehr kontrovers diskutiert wird. Das Thema heißt Wachstum. Und bevor wir jetzt mal in die Vollen gehen, würde ich von dir gerne mal eine Definition hören. Wie definiert sich Wachstum? Wie wird es dargestellt? Was muss ich darunter verstehen als Ottilie-Normalverbraucherin?
Aha, Ottilie, also das wird, es ist so, dass unter dem Begriff ja in der volkswirtschaftlichen Debatte die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes in einer Zeiteinheit verstanden wird, also pro Jahr oder im Vierteljahr. Mhm. Und dann wird gesagt, wir haben jetzt ein reales Wachstum, real heißt nach Abzug der Preissteigerung, von 3% oder 4% oder in China 7% oder 10% und auch in Deutschland früher 5,3 oder 7 oder was auch immer. Also das ist das, was Wachstum genannt wird. Mhm. Und die öffentliche Debatte ist in der Tat sehr kontrovers. Und das rührt einmal, man könnte daher, dass der Begriff ja schon aufgeladen ist. Also der Begriff Wachstum ist aus, zumindest bei Leuten, die
ökologisch irgendwie einen Hintergrund haben, oder?
Hm. Nein, ich wollte erst mal den positiven Teil sehen. Das ist eben genau das Gegenläufige.
Das Spannungsfeld.
Bei den normalen Menschen, die denken, ach, unser Baby wächst und der Baum wächst und die Pflanzen wachsen im Frühjahr und wir ernten dann etwas. Also Wachstum hat etwas Positives an sich, das ist zunächst einmal. Aber in der anderen Debatte, die bei uns geführt hat, dann ist ja Wachstum fast schon etwas blödes Etikett. Und das finde ich auch nicht berechtigt. Und das sollten wir wirklich mal kontrovers diskutieren. Also die Behauptung, dass Wachstum generell ökologisch problematisch ist, halte ich für falsch. Das ist das eine. Und zum anderen, was ja auch immer unterstellt wird, ist, dass die Politiker oder die Ökonomen Wachstum als großes politisches Ziel hätten. Das kann ich auch nicht so, dem kann ich auch nicht folgen. Es ist in der Tat richtig, dass man von der Bundeskanzlerin oder von Herrn Schäuble oder auch anderen Politikern oder jetzt in der CETA-Debatte immer wieder gehört hat, jawohl, wenn wir Freihandelsabkommen abschließen, dann erreichen wir ein höheres Wachstum. Und dann wird so getan, als wäre das was Erstrebenswertes.
Ja, aber wenn ich Wachstum habe, weiß ich ja immer noch nicht, wer von diesem Wachstum profitiert letztendlich. Also das ist ja eine Summe gesamtwirtschaftlich betrachtet und ich weiß ja nicht, wem kommt dieses Wachstum letztendlich zugute.
Das ist eine Sache, das ist richtig, das ist die Verteilungsfrage. Ja. Die kann man diskutieren. Das sieht man schon, wie verschieden die verschiedenen Aspekte sind. Ich würde aber gerne mal noch bei diesem anderen Aspekt bleiben, dass Wachstum als solches schon, dass da unterstellt wird, dass das was Schädliches ist. Und das Schädliche wird ja, oder die Beurteilung des Schädlichen wird ja abgeleitet aus dem Empfinden oder der Feststellung oder wie auch immer, dass da Ressourcen verbraucht werden. Und da sagt man, wir können nicht weiter mit den Ressourcen so umgehen. Wir müssen deshalb das Wachstum eindämmen. Und ich würde ja dem folgen, würde ich sagen, dass wir wirklich mit den Ressourcen nicht so umgehen können, wie wir bisher damit umgegangen sind, nämlich so vergeuden, nicht nur Mineralöle, sondern auch die Natur als solche. Viele Felder sind ja kaputt oder sind ruiniert und das ist etwas, was wir den künftigen Generationen so nicht hinterlassen würden. Dem folge ich. Aber ich kann jetzt sehr gut zeigen, dass es darauf ankommt, was wächst. Und da gibt es verschiedene Varianten, nämlich zu gucken, zu sehen, also eine ganz absurd klingende Vorstellung, wenn die Schüler-Lehrer-Relation in einer Schule verbessert wird, und zwar mehr Lehrer pro Schüler, pro Klasse zur Verfügung gestellt werden, dann bedeutet das, dass wenn man hinterher am Jahresende zählt, dass dann diese Volkswirtschaft gewachsen ist, nämlich weil die Lehrer ja zusätzlich was arbeiten da, angestellt wurden und dass sie Einkommen bekommen und es geht ins Bruttoinlandsprodukt ein. Und dass das ökologisch irgendwo relevant oder nachteilig sein soll, das kann mir niemand erzählen. Genauso, wenn man hier in der Südpfalz, wo wir jetzt sind, die Bäche, die alle oder nicht die, oder viele von denen begradigt worden sind und die zum Rhein fließen und die deshalb beitragen zum Hochwasser, weil es alles ganz schnell weggeht, teilweise in Halbschalen, Beton, wenn man die wieder renaturiert, und zwar den ganzen Oberrhein entlang, dann wäre das ein riesiges Konjunkturprogramm. Und dass das ressourcenvergeudend wäre, kann ich wirklich nicht einsehen, sondern im Gegenteil, das sind erhaltende Investitionen, die dann gemacht werden.
Aber ich glaube, das ist das Problem, weil viele mit Wachstum tatsächlich auch eine oder hauptsächlich eine erhöhte Produktivität verbinden. Und erhöhte Produktivität, also Güterproduktion, verbraucht Ressourcen und schafft zusätzlichen Müll, weil ja ständig ein neues Smartphone auf den Markt kommt. Man muss sich ständig ein neues kaufen. Die Maschinen werden alle mit irgendwelchen Sollbruchstellen versehen, dass eine Waschmaschine keine 30 Jahre mehr hält, sondern nur noch 8 Jahre. Und man hat ständig neue Ware, die produziert wird und dadurch auch viel mehr Müll. Also diese, weil man gedanklich trennt zwischen das, was du so beschrieben hast, das sind ja mehr so Dienstleistungen und also keine Warenproduktion und weil man sich beim Wachstum eigentlich, oder ich zumindest beschränke mich gedanklich bei Wachstum auf Produktionssteigerung. Vielleicht
das ist schon
mein
richtig.
Persönlicher
also, wir müssen das noch ein bisschen auseinanderhalten. Produktionssteigerungen sind nicht Produktivitätssteigerungen. Das halten wir mal auseinander. Ich nehme jetzt mal das so, als hättest du gesagt, Produktionssteigerung. Okay. Also der Ausstoß von mehr Gütern und noch ein paar Handys mehr und noch ein paar T-Shirts mehr und dergleichen mehr, weit über das hinaus, was wir brauchen oder was man meint, dass man brauchen täte, das ist in der, oder auch noch dazu dann diese Sachen, die so angelegt sind, dass sie nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen, das sind alles diskutierungswürdige Angelegenheiten, die man hinterfragen kann und wo ich sagen würde, jawohl, das ist einsehbar. Aber diese Polemik gegen diese Art von Konsum, die richtet sich ja auch häufig gegen Leute und Familien, denen es noch nicht so gut geht wie jene, die dagegen polemisieren. Also diese Polemik von dir jetzt, ja, noch mehr und noch mehr,
das ist ein
typisches Mittelstandsphänomen. Leute, die versorgt sind, polemisieren dagegen, dass andere auch versorgt werden. Das will ich erstmal. Ja,
so möchte ich mich nicht verstanden wissen.
Ja gut, aber das klingt häufig an. Klingt häufig an, die jetzt will ich auch mal mit Vorurteilen arbeiten, also die grüne Lehrerin, die gut versorgt ist, oder der linke Abgeordnete, Namen will ich nicht nennen, der meint, es ist genug produziert und nicht daran denkt, dass es noch Menschen gibt, die eben noch nicht den Laptop haben, wo es gut täte, die Kinder könnten das haben oder wo der Urlaub ganz eng eingeschränkt ist auf wenige Tage, weil sie das Geld dafür gar nicht haben. Also man muss immer sehen, dass es diesen Teil einer Gesellschaft auch gibt, die auch noch mehr Konsumgüter brauchen. Dennoch gilt, was du sagst, dass diese Überproduktion und die Produktion von Dingen, die wir nicht brauchen und die Müll verursachen, dass das bedenkliche Entwicklungen, bedenkliche Risiken sind, Gefahren sind, die man im Blick haben sollte und wo die Wachstumsdebatte eine sinnvolle Debatte ist.
Ja.
Aber es wird eben alles vermischt und ich werbe dafür, dass man die Debatte differenziert führt. Und zu der Differenzierung gehört erst noch mal zu akzeptieren, dass Wachstum nichts weiter ist, also die Wachstumszahl nichts weiter ist als eine Maßzahl, nämlich eine Zahl, die man erhebt am Ende des Jahres oder einer und feststellt, jetzt sind es 3%. Dagegen zu polemisieren ist Quatsch, das ist ja einfach nur eine statistische Ziffer. Man kann polemisieren gegen oder kritisieren gegen jene Leute, die jetzt mit den Freihandelsabkommen wieder kommen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf das, was das im Verkehr bedeutet, auf die Belastung und die ökologische Belastung, muss noch mehr hin und her geflogen werden und es müssen noch mehr LKWs von Nord nach Süd fahren und dergleichen mehr. Das ist in der Tat eine sehr kritische Betrachtung und diese Leute, die Wachstum in diesem Sinne zum großen Ziel erheben, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Rücksicht darauf, was das für Natur und Umwelt und für die Gesundheit der Menschen betrifft, das in der Tat ist eine berechtigte Polemik.
Also Wachstum als solches nicht per se schlecht, aber auch nicht per se gut, sondern es muss die notwendigen Rahmenbedingungen haben.
Ja, und es kommt darauf an, was wächst. Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich finde, dass es gibt so viele Bereiche, und darauf sollten wir mal die Fantasie konzentrieren. Es gäbe so viele Bereiche, wo man sagen würde, das sind Investitionen wirklich sinnvoll. Also ganz konkret kann man das jetzt ja festmachen am Bundesverkehrswegeplan, der gerade nach bestimmten Perioden wieder verabschiedet worden ist und gerade verabschiedet wurde und wo jetzt wieder ein Schwerpunkt beim Autobahnbau und beim Straßenbau liegt und nicht bei der Schienen.
Schiene, ja? Öffentlicher Nahverkehr.
Öffentlicher Nahverkehr, das hat sich wieder verschoben, der Akzent. Und da kann man streiten führen, kann sagen, Leute,
falsche Richtung.
Das ist die falsche Richtung und investiert bitte in das Richtige, das ökologisch Vernünftige, wo wir keine Ressourcen zusätzlich in diesem Maße vergeuden, wie das jetzt beim Straßenbau und bei den Folgen, die dann ein wachsender Verkehr hat, wo das halt die Schwerpunkte sind.
Du hast vorhin ein Beispiel erwähnt, dass noch nicht alle Kinder einen Laptop haben und dass man aus der Sicht des Mittelstandes, des gut versorgten Mittelstandes, da doch einfach auch ein Auge dafür haben müsste. Da habe ich jetzt ein anderes Beispiel. Wir haben ja diese Massentierhaltung, die ja auch sehr bedenklich ist und auch in ihrer Produktion von Fleisch. Da könnte man ja dann auch die Meinung vertreten, naja, es soll ja schon auch jeder, der nicht gerade so ein üppiges Einkommen hat, jeden Tag sein Schnitzel kriegen auf den Teller. Und deswegen ist die Massentierhaltung gut. Das wäre für mich jetzt auch so ein Beispiel zu sagen, nein, es muss nicht jeder jeden Tag ein Schnitzel auf dem Teller haben und schon gar nicht aus Massentierhaltung. Er soll es lieber einmal in der Woche haben und dann gescheites Fleisch. Das wäre für mich auch so ein Punkt, wo man sagt, da Wachstum, der müsste da auch beschränkt werden.
Das ist in der Tat auch ein wichtiger Gedanke. Das hängt aber eng damit zusammen, wie die Vorstellungen der Einzelnen und der einzelnen Familien und der einzelnen Väter oder Männer ist, dass sie halt jeden Tag ein Fleisch auf dem Teller haben müssen. Das ist irgendwie eingerastet in dieser Gesellschaft und wird wirklich langsam korrigiert. Es ist aber korrigierbar, wenn die Leute mal merken, dass weniger und anderes durchaus besser sein kann, dass man den Umweg bei der Nahrungsmittelproduktion oder beim Ernähren mit Hilfe den Umweg nämlich über Gemüse und Getreide und dann Fleisch nicht gehen muss, um sich gut zu ernähren, sondern dass man vielleicht bei den Stufen vorher halt machen kann und dass das genauso gut schmeckt. Das sind Lernvorgänge, die in einer Gesellschaft erstmal in dem entsprechenden Ausmaß umgesetzt werden müssen, um dann zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Das wäre auch gut. Und wenn die Wachstumsdebatte diese Folgen hätte, dass diese Umorientierung stattfindet, kann man sie nur begrüßen.
Also gibt ja auch eine Art von Wachstum, die mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich nur das Stichwort Monsanto nennen darf. Die Verwendung dieses Gifts, dieser Firma, wurde ja jetzt wieder weiter genehmigt. Und ich finde das höchst problematisch, weil die Folgen ja nicht absehbar sind, was da alles draus passieren kann. Das erleichtert für die Landwirte vieles, aber im Nachhinein halte ich das für höchst problematisch.
Das ist in der Tat ein gutes Beispiel dafür, wie kritisch Wachstum betrachtet werden kann. Also mit Sicherheit muss. Führt es ja zu enormen Erweiterungen.
Krebserregend, was auch immer, ja.
Einmal das. Ich meine, es führt zu enormen Steigerungen der Nahrungsmittelproduktion und damit zu Wachstum in diesem Sektor. Aber es hat Nebenwirkungen, die man äußerst kritisch betrachten muss und wo man deshalb sagen muss, diese Art von Wachstum können wir eigentlich auf Dauer nicht haben. Ja? Es gibt andere, und da möchte ich nochmal auf einen ganz wichtigen Aspekt zurückkommen. Ich habe nie in meiner ganzen politischen Tätigkeit nie gewollt, dass die Volkswirtschaft wächst. Das war für mich nie ein Ziel, sondern das Ziel war immer, mehr Beschäftigung zu schaffen für Menschen, die keine haben. Also Arbeitslosigkeit zu verhindern. Mhm. Und das zweite Ziel war, auch denen ein Stück Wohlstand zu gönnen, denen es nicht so gut geht. Und für beides gibt es, und dabei auch noch dafür zu sorgen, dass die öffentliche Infrastruktur gut ist und in Ordnung ist und produktiv ist in dem gewissen Sinne und schön ist und so, was man dazu noch sagen kann. Und da gibt es ein paar gute Beispiele aus der deutschen Geschichte, die zeigen, dass positives Wachstum auch positive positiv insgesamt zu betrachten ist. Also wir hatten 1966, 67 die erste Rezession, der erste Rückgang der Konjunktur, der Wirtschaft. Das war nicht so schlimm wie heute. Mhm. Also eine leichte Rezession, es gab aber Arbeitslose. Und es stagnierten die Löhne und so weiter und so fort. Und dann hat man damals Konjunkturprogramme gemacht und hat geguckt, dass das auch gute Investitionen in sinnvolle Sachen sind. Und dann sprangen die Wachstumsraten gewaltig an. Die Löhne sind gestiegen. Da komme ich nochmal auf die Frage ganz am Anfang zurück, wie das mit der Einkommensverteilung ist. Mhm. Und es zeigt sich eben, dass eine hohe Beschäftigung dazu führt, dass Leute, die abhängig Arbeitenden, auch mehr verlangen können. Und dass die Löhne steigen, also in den Ausgangs der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, Anfangs der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, ist der Lohnanteil, die Lohnquote, das ist auch eine Maßzahl, ist gestiegen, weil die Arbeitnehmer eine bessere Position auf dem Arbeitsmarkt hatte. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eine aktive Beschäftigungspolitik gemacht worden ist. Und das hat sich niedergeschlagen in hohen Wachstumsraten. Mhm. Deshalb bin ich auch so ein bisschen allergisch gegen die Diffamierung von hohen Wachstumsraten, weil das klare, vorteilhafte Entwicklungen waren. Dann, wenn man dafür sorgt, dass Sinnvolles gemacht wird. Und dazu bringe ich noch ein weiteres Beispiel. 1973 im Oktober gab es die erste massive Ölpreisexplosion und die Konjunktur brach bei uns auch zusammen, weil das Ganze teurer wurde und so weiter. Und dann hat damals die Regierung Brandt mit einem Energiesparprogramm gegengehalten. Da wurde also in Wärmedämmung und andere Dinge investiert. Es wurde investiert und das Wachstum wurde wieder versucht, ein bisschen anzukurbeln. Aber das war eine sinnvolle Sache. Und dann hat die Regierung Schmidt im Jahr 1978, 79 ein sogenanntes Zukunftsinvestitionsprogramm aufgelegt. Also auch ein Konjunktur-, ein Beschäftigungsprogramm. Und das Interessante für mich war dann, als ich 1986, 87 hier in der Südpfalz für den Bundestag kandidierte, dann hat mir in Annweiler, einer kleinen Stadt hier in der Nähe, der Bürgermeister 4 Objekte gezeigt, die alle mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm gefördert worden ist. Er wollte also eine Verbindung herstellen zwischen dem, was ich vorher in Bonn getan hatte und dem, was ich jetzt hier mache. Und alle 4 waren interessant und waren gut. Und die haben natürlich in der Summe zu dem gesamten ZIP-Programm, Zukunftsinvestitionsprogramm, haben die zu mehr Wachstum in Deutschland geführt, als wir ohne dieses Zukunftsinvestitionsprogramm gehabt hätten. Und dann soll mir einer sagen, das sei falsch, wenn dort zum Beispiel eine Gasse in Annweiler, die sogenannte Wassergasse, renoviert worden ist, wenn die Stadt geholfen hat, zusammen mit dem Bund in diesem ZIP, um dieses zu renovieren, wiederherzustellen und zu erhalten.
Für die Fremde.
Dann ist es doch keine negative Investition, sondern eine sinnvolle Investition. Mhm. Dabei kann man nicht vermeiden, dass vielleicht auch negative Sachen gemacht wurden, dass zu viele Tiefgaragen gebaut worden sind. Aber da möchte ich die Bewertung auch den Leuten überlassen, die damit zu tun haben. Auf jeden Fall ist festzuhalten, dass Wachstum positive Seiten haben kann. Und Wachstum, siehe Chemisierung der Landwirtschaft, kann ganz negative Seiten haben. Das muss man, glaube ich, begreifen und versuchen einzubeziehen. Und
kanalisieren ein bisschen und die
Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, und sich davon lösen, einfach nur ein Etikett anzuheften, das ist Wachstum und deshalb ist es schlecht.